Weltfunk.
Hallo, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Jetzt fangen wir mit unserer Weltfunksendung für heute. Heute sprechen wir mit Doktorandin Birgit Heunle auf der Universität Tübingen über Urban Gardening oder urbane Landwirtschaft. Aber was ist urbane Landwirtschaft eigentlich? Eine von den Konzepten ist, dass urbane Landwirtschaft ist ein Oberbegriff für verschiedene Weisen der primären Lebensmittelproduktion in städtischen urbanen Ballungsgebieten. Das heißt, es ist einfach Lebensmittelproduktion in Städten. Aber warum ist es eigentlich relevant, urbane Landwirtschaft heutzutage? Ich werde anfangen mit einem kleinen Intro-Audio von dem Arte-Dokumentationsfilm Städte der Zukunft. Die neue urbane Farm. Ihr könnt das, diese ganze Dokumentationsfilm in YouTube anschauen.
Zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte lebt die Hälfte der Weltbevölkerung in der Stadt. In 50 Jahren werden es sogar 70% der Menschheit sein. Die Städte werden dann 7 Milliarden hungrige Mäuler zu stopfen haben. Eine immense Herausforderung. Während sie nach immer mehr Essen verlangen, wachsen die Städte unaufhörlich. Sie verschlingen die landwirtschaftlichen Ressourcen, verschmutzen die Umwelt und produzieren Abfall. So wie sie sich heute verhalten, sind Städte die größten Parasiten, die es je auf der Erde gab. Dieses System besteht seit Jahrtausenden, aber heute geht ihm die Luft aus. Was wäre, wenn die Landwirtschaft, die lange Zeit auf das Land verbannt war, ein großes Comeback in der Stadt feiern würde?
So, das war diese kleine Intro. Und da, als wir gehört haben, wir stehen vor verschiedenen Herausforderungen in der Zukunft. Und es ist nicht nur, was da steht über die Bevölkerung, Weltbevölkerung, Wachstum, dass, als wir gehört haben, wir werden fast 10 Milliarden Menschen in 2015 sein. Und 70% von den Menschen werden in Städten wohnen. Es ist auch, dass das Einkommenswachstum in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen wäre in die nächsten Jahre sich höher sein, und das wird natürlich verursachen, dass der Verbrauch von Fleisch, Obst, Gemüse und Getreide wird auch steigen. Und natürlich auch die entsprechenden Belastung von natürlichen Ressourcen. Es ist kein Geheimnis, dass unser Landwirtschaftssystem verursacht viele Umweltprobleme, zum Beispiel Klimawandel, Wasser- und Bodenverschmutzung und so weiter und so fort. Es ist auch das problematisch, dass die Landwirte werden immer weniger. Niemand will Landwirte oder Bauer sein jetzt heutzutage. Wir können das sehen in der Durchschnittsalter der Landwirte in Deutschland. Der beträgt 53 Jahre. Im Vergleich mit der, zum Beispiel mit der Bevölkerungsalter in Deutschland, die ist 44 Jahre, man kann das sehen, dass 53 Jahre ist sehr alt. Das bedeutet, dass wir werden immer weniger Landwirte haben und die Nahrungsmittelproduktion wird bei weniger großen Konzernen übernommen. Natürlich, das hat verschiedene Folgen, und eine von diesen Folgen ist, dass die Monopolisierung von der Nahrungsmittelproduktion, und eine Frage, dass wir sollten uns stellen, ist, wer kontrolliert die Nahrungsmittelproduktion in der Zukunft. So, mit dieser kleinen Introduktion fangen wir an mit dem Interview mit Birgitte Heunle. Es ist in Skype, ich habe das und dann die Qualität ist nicht so gut. Ist nicht das Beste, aber ich hoffe, ihr genießt das. So, wir sind hier mit Birgit Heunle. Und Birgit, hi.
Wie? Hi.
Sehr schön, dass du hier mit uns bist. Und in diesem ersten Teil von dem Interview möchte ich dir fragen, dass du bitte ein bisschen über dich uns erzählst und auch über wo liegt eigentlich der Schwerpunkt deiner Forschung in diesem Thema Urban Gardening.
Okay, ja. Hallo, mein Name ist Birgit. Danke erstmal für die Einladung hier ins Studio oder Webstudio. Und genau, ich wohne in Tübingen. Ich habe jetzt bin gerade am Ende meiner Doktorarbeit zu urbaner Landwirtschaft in Kolumbien, genauer gesagt in Bogota, der Metropolregion von Bogota. Und ich promoviere in Geografie, das heißt, ich interessiere mich da vor allem für sozialräumliche Fragestellungen in der urbanen Landwirtschaft in Bogota und habe mich vor allem damit beschäftigt, inwiefern die Organisierung in den Stadtgärten zu Empowerment-Prozessen beiträgt, zur Ausweitung von Handlungsräumen und gerade auch, ich habe viel mit Vertriebenen gearbeitet oder eben Menschen, die Landflucht auch aus ökonomischen Gründen vom Land in Kolumbien in die Stadt migrieren mussten und da erstmal ohne alles ankommen und wie da die Organisierung in Stadtgärten dazu beiträgt, dass sich die Leute mehr auch in ihrem Viertel mehr zusammenkommen, sich mehr Beziehungen untereinander herstellen und gerade mit dem Fokus auf Frauen, inwiefern das auch beiträgt zu Empowerment im Sinne von eben sich mehr Räume anzueignen, wo sie ihre Stimme und ihre Forderungen einbringen können. Genau. Und jetzt bin ich gerade kurz vor der Abgabe von dem Ganzen.
Wow, ja, sehr, sehr interessant und ich drücke dir die Daumen mit der Abgabe von deiner Doktordissertation. Wie heißt das? Doktorarbeit? Heißt das
genau.
Auf Deutsch? Ja, ganz
ja,
genau.
Doktorarbeit, Dissertation, kann man beides sagen.
Ja, aber du bist an Tübingen Universität, wo sitzt du eigentlich?
Genau, also ich wohne in Tübingen, aber meine Betreuerin ist an der Uni Hamburg, also ich bin dort eingeschrieben, weil es eben dort diesen Lateinamerika-Schwerpunkt gibt in der Geografie, den gibt es hier in Tübingen leider nicht mehr, aber jetzt nicht mehr, und weil dort auch viel mit kritischer Geografie gearbeitet wird, kritische Geografie globale Ungleichheiten, so heißt die Arbeitsgruppe, und da passt ja mein Thema auch super dazu.
Ja, natürlich. Es ist ein sehr interessantes Thema und dieser Zusammenhang zwischen urban Landwirtschaft oder Urban Gardening und die Empowerment von vor allem Frauen in Bogota. Das finde ich sehr, sehr, sehr interessant. Konntest du uns ein bisschen natürlich, weil ich weiß, dass du hast viel geforscht und viel geschrieben, aber konntest du nur ein bisschen Ergebnisse erläutern, ein bisschen erzählen über was du gefunden hast in deine Forschung, wie ist diese Beziehung zwischen Frauen Empowerment, oder wie heißt das auf Deutsch?
Ja. Es gibt in Deutsch nicht so ein schönes Wort dafür, man kann Ermächtigung sagen, aber das ist sehr zweigleisig. Genau, aber was man in vielen Fällen gesehen hat, oder auch wo ich viele von den Erfahrungen gehört habe von Frauen, die sich eben in den Stadtgärten engagieren, das Spannende an den Gärten ist eben, dass es die Frauen erstmal dort abholt, wo sie stehen oder bei den Bedürfnissen, die sie gerade zu handeln haben. Also gerade, ich war viel so in den urbanen Peripheriegebieten unterwegs, eben Frauen mit geringsten Einkommen oder eben die vom Land gekommen sind und erst einmal nicht wirklich gut Arbeit finden. Die sind auch eher erstmal mehr isoliert oder halt viel zu Hause. Und da bilden die, viele haben auch Gewalterfahrungen mitbekommen, muss man sagen, also von Gewalt im Krieg oder häusliche Gewalt. Und die Gärten bilden da erstmal so einen Ort der Begegnung, des Austauschs, um über diese Erfahrungen reden zu können und holen eben, wie ich gesagt habe, die Frauen auch erstmal dort ab, wo sie stehen, so, das bietet erstmal die Möglichkeit, das, was man anbaut, muss man nicht einkaufen, also Geld zu sparen und trotzdem gesundes Gemüse mit nach Hause zu bringen. Und die Gärten sind dort so ein Ort der Begegnung, des Austauschs, wo sie eben von diesen Erfahrungen berichten können und sich dadurch auch da feststellen, es geht nicht nur mir so, sondern andere haben auch ähnliche Erfahrungen gemacht. Das hat so was Bestärkendes. Und was man auch gesehen hat, also gerade auch Frauen, die so Vertreibung erfahren haben und erstmal ganz frisch ankommen in Bogota, das hat über die Arbeit mit der Erde auch eine Neuverwurzelung stattfindet. Da sieht sich da auch an, mehr anfangen mit diesem neuen Ort zu identifizieren und dann auch versuchen, dort mehr daraus zu machen und sich für diesen neuen Ort dann auch mehr einzusetzen, dass die Dinge besser laufen, weil oft in den informellen Vierteln ist auch nicht viel mit öffentlicher Infrastruktur und da gibt es schon Beispiele, die halt, oder wo sich auch das Viertel an sich dann engagiert oder einsetzt, dass sie eben auch Anschluss an ihr Viertel, dass dort mehr investiert wird, dass sie da nicht so abgeschnitten werden vom Staat. Genau, also da gibt's sehr spannende Beispiele, wo einfach auch die Gärten so ein Ausgangspunkt sind für Selbstorganisationsprozesse, die so in Richtung Recht auf Staat oder mehr eigenständige Stadtgestaltung gehen. Und weil eben dort die Gärten erstmal die Leute zusammenbringen und viele kommen eben vom Land und haben noch diese Praktiken, dieses Wissen auch, was wir hier in der Stadt schon viel verloren haben, mit dem Gärtnerischen und sehen das direkt als eine Möglichkeit, erstmal genau da die, für die eigenen Lebensmittel, fürs eigene Essen zu sorgen und dann entwickelt sich oft eben in vielen Fällen mehr und mehr an Selbstorganisation und Empowerment im Sinne von da das Leben gemeinschaftlich mehr selbst in die Hand zu nehmen.
Super. Und jetzt machen wir eine Musikpause und kommen wir weiter wieder mit Birgit Heunle. Und wir sind hier wieder mit Birgitte Heunle. Ist da, na, Birgit Heunle, sorry.
Man kann auch Biggi sagen, das ist auch vollkommen okay.
Biggi, ja, ich finde das viel einfacher für mich.
Ich kann nicht so viel ausreden.
Und dann jetzt in diesem zweiten Teil von dem Interview werden wir ein bisschen mehr über die Urban Gardening in Kolumbien, in Bogota, sprechen. Biggi, wo findet genau statt diese Urban Gardening, wo werden die Gardens entwickeln? Da in Bogota. Bogota ist eine große, eine Megastadt, große Stadt. Aber wo genau findet statt diese Urban Gardening, wo die Leute entwickeln die Gardens? zum Beispiel war. Konntest du uns ein bisschen darüber erzählen, bitte?
Ja. Ja, genau, das war auch erst mein erster Eindruck, wo ich nach Bogota gekommen bin, so, oh Gott, wo soll ich hier Garten finden? Die ganze Stadt ist mega dicht bevölkert, also es sind 8 Millionen Einwohner auf relativ engem Raum. Aber wenn man dann genauer hinschaut und näher in die Viertel reinkommt, findet ganz viel Gärtnern eben an versteckten Orten statt. Also es gibt nicht so diese mega berühmten Gemeinschaftsgärten wie hier der Prinzessinnengarten in Berlin, den inzwischen jeder kennt, glaube ich, sondern das Urban Gardening findet dort eher versteckt statt, ist aber umso mehr verbreiteter, würde ich sagen. Also gibt viele Leute, die das machen, ohne dass es so bekannt oder berühmt wird, so auf den Dachterrassen, weil die Leute in Bogota haben nicht so schräge Dächer wie bis hier so im Schwäbischen gewohnt sind, ja, sondern das sind oft flache Dächer und dann nutzen die Leute eben dieses Flachdach und dort in allen möglichen Gefäßen ihren Koriander, Tomate, Küchenkräuter, auch Mais, Zucchini.
Zitronen, wie heißt diese Pflanze? Zitronengras. Hast du da
genau,
gesehen?
Das auch,
da in Venezuela, Zitronengras ist sehr, sehr wichtig.
Ja, mit Kräuter war sowieso ein großes Thema, also sowohl Heilkräuter, um da die eigene Hausapotheke auf dem Dach zu haben, aber auch eben für Tees, Aromatika, das heißt das doch, ganz verbreitet. Und dann halt auch viele so ungenutzte Flächen, also gerade ich war dann auch viel so am Stadtrand unterwegs, und auch Leute getroffen, die in Ciudad Bolívar, man würde vielleicht in deutschen Slum-Siedlung sagen, auch wenn mir der Wort nicht so gefällt, aber eher so Unterschichtsviertel, wo Leute sogar dann Kühe gehalten haben, also umso mehr du am Stadtrand rausgehst, umso mehr Platz gibt's dann natürlich auch wieder für, wichtig dann auch, dass man von urbaner Landwirtschaft sprechen kann, also wo dann auch mehr tatsächlich so kleine Flächen bewirtschaftet werden. Und ich war da auch hier im Stadtrand, also periurban, stadtnahe Landwirtschaft. Und gerade weil Bogota, wenn man zum Beispiel im Süden rausfährt, kommt man direkt aus der Stadt raus in kleinbäuerliche Territorien. Und da findet man dann schon Kartoffeläcker, Zwiebeläcker, genau. Und da sieht man auch, wie diese kleinbäuerliche Kultur, die in Kolumbien doch noch stark präsent ist, dann, die sieht man schon, wenn man nur kurz zur Stadt rausfährt. Das fand ich auch sehr spannend, also gerade im Süden von Bogota. Genau.
Wow, es ist sehr, sehr divers, ne? Eine sehr diverse Landschaft von Gardens und Orten und Gemeinschaften, würde ich sagen, da, no? Und eigentlich Urban Gardening ist nicht nur Pflanzen, ne? Man kann auch unter Urban Gardening verstehen auch, wenn man zum Beispiel Tiere, so kleine Tiere so zu Hause hat oder keine Ahnung, vielleicht Fische oder so. Ich habe zum Beispiel in Venezuela, es gibt auch in den Städten ein paar Beispiele, wo Leute so kleine, wie heißt das, ein kleines See zu Hause haben mit Fische oder so. Und das alles, wenn wir sprechen über Urban Gardening, man spricht auch über diese ganzen Tätigkeiten, diese ganzen Produkte, die man da schaffen kann. Und wenn wir sprechen über wer macht Urban Gardening in Kolumbien und eigentlich warum, wie sieht das aus? Wer sind die Leute, die da das machen? Du hast das schon gesagt, dass eigentlich alle Leute können das machen und viele Leute das machen, sondern das sind ganz normale Menschen, die ihre Kräuter und so kleine Pflanzen oder so auf dem Dach haben.
Mhm.
Und aber was Du hast auch gesprochen über Menschen, die auch in so ganz arme Viertel wohnen und gerade von die auf den Land kommen wegen oft wegen die Gewalt auf dem Land. Ja. Da, ich finde, das ist ein sehr interessantes Thema. Vielleicht könntest du uns ein bisschen darüber sprechen.
Genau, also die Frage, wer in Kolumbien urbane Landwirtschaft betreibt, ist wirklich schwierig zu beantworten, weil es auch sehr divers ist. Also man findet auch Urban Gardening-Projekte so in den Ober- und Mittelschichtsvierteln. Da würde ich sagen, ist die Motivationslage ähnlich wie hier in Deutschland. So, man möchte gern möglichst ökologisches Gemüse, also mehr aus so einem Umweltbewusstsein heraus. Und aber auf der anderen Seite findet man eben auch ganz viel in den Unterschichtsvierteln, urbane Landwirtschaft, wo die primäre Motivation schon mal ist, so, also was ich anbaue, das muss ich nicht einkaufen, also das ist nur ein Ersparniseffekt auf jeden Fall. Und auch die Besonderheit, würde ich sagen, Kolumbien hatte ja jetzt über Jahrzehnte, einen über 50 Jahre während dem Bürgerkrieg, es gab viel Vertreibungen vom Land, also insgesamt wurden etwa 7 Millionen Menschen vertrieben vom Land und kamen größtenteils eben in die Städte, in die Außenbezirke der größeren Städte Kolumbiens. Und die Leute bringen halt eben auch noch dieses Wissen vom Land mit. Also auch das wird ja erstmal in den Städten überhaupt nicht anerkannt und die schlagen sich dann mit irgendwelchen Gelegenheitsjobs irgendwie über die Runden. Und da ist halt das urbane Landwirtschaft das Spannende, weil es entsteht erstmal aus einer Notwendigkeit heraus und weil die Leute diese Praktiken einfach noch mitbringen. Aber dann kann eben auch noch viel mehr daraus entstehen, eben durch dieses Gemeinschaftliche. Und eben weil eben mit der Geschichte der Vertreibung in Kolumbien, das war auch ganz stark in den 90er Jahren, so ist in die Städte ganz stark angewachsen. Und auch wenn ich heute Leute getroffen habe, die jetzt nicht selbst vertrieben worden sind, aber viele, da kommen noch die Großeltern vom Land, also die haben, da ist es irgendwie so noch sehr stark präsent, auch diese kleinbäuerliche Kultur, die in den Städten aber so erstmal gar nicht anerkannt wird, aber wo doch die Gärten der Ort sind, wo dieses Wissen vom Land, aus der Landwirtschaft, auch wieder mehr Anerkennung finden kann. Auch zum Beispiel das Wissen um Saatgut, was ja total wichtig ist. Wie kann ich das selbst nachziehen? Wie bekomme ich mein eigenes Saatgut? Das ist ja auch total wichtig. Und das ist so ein Wissen, das jetzt gerade wieder auch in den Gärten wieder neu ausgegraben und anerkannt wird. Und dann gibt's Leute, die sich da eben auch ganz stark dafür einsetzen.
Ja.
Die Saatgut-Souveränität dann auch.
Ja, das ist eine zentrale Thema in überall in Südamerika, in der ganzen Südamerika, wegen der Privatisierung von der Stadtgut, ja, von der ganzen Geschichte mit Monsanto und die GMOs, wie heißt das auf Deutsch?
Diese genmodifizierte,
genmanipulierte
Sachen.
Ja, ganz genau. Das ist ein großes Thema. Okay, jetzt machen wir eine Musikpause und kommen wir bald wieder.
Okay, bis gleich.
Weltfunk.
So, wir sind zurück mit Birgit Heunle und wir sprechen über Urban Gardening, urbane Landwirtschaft. So, Birgit, wir haben schon gesprochen über deine Erfahrung in Kolumbien und wie das dort aussieht mit den Gardens in dieser großen Stadt Bogotá. Es ist eine sehr, sehr diverse Landschaft da mit Leute von verschiedenen Sozialschichten, die da mitmachen. Und jetzt wollte ich dir ein bisschen fragen, ein bisschen über, wie sieht das hier in Deutschland aus, die Urban Gardening in Bewegung? Welche Ähnlichkeiten und Unterschiede siehst du zwischen zum Beispiel die Projekte in Kolumbien, in Bogotá und hier in Deutschland, in die Städte oder und warum machen die Menschen hier in Deutschland Urban Gardening?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Nach Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Genau, ich habe ja schon ein bisschen was vorhin erzählt, dass ich finde, bei den Gärten in Kolumbien steht oft so als erstes die Motivation eben günstig und auch ökologisch, aber vor allem eben so dieser Spareffekt, so günstig das eigene Essen zu ziehen. Und ich habe in Deutschland in vielen Fällen erstmal das Gefühl, dass so dieser Urban Gardening Hype, das steckt oft mal eher so ein, im Vordergrund, so Konsumkritik und so ein Lebensgefühl und so ein bisschen, und wir machen was zusammen, und das zweitrangig Gemüse anzuziehen. Das kommt natürlich dann auch. Aber wenn wir zum Beispiel genauer in die Geschichte schauen, ich habe mich ja ein bisschen so mit den Vorläufern der jetzigen Urban Gardening Bewegung beschäftigt. Und zum Beispiel während der Weltkriege, als zum Beispiel im Ersten Weltkrieg Berlin komplett abgeschnitten war vom Land, da waren die Kartoffeläcker in Berlin essentiell, um überhaupt das Überleben auch zu sichern in der Stadt. Genau, also da fand auch diese Kleingärten, die wir heute als spießig erleben, so ihren Anfang eigentlich schon auch mehr aus so einer Notwendigkeit heraus. Und diese Parallele fand ich ganz spannend. Und was auch eine Parallele ist, die bis heute sich durchzieht, ist, dass so dieser Faktor Land in der Stadt ganz umkämpft ist, also dass die Kleingartenbewegung, diese Vereine haben sich ja damals auch ein bisschen gegründet, so am Anfang des 20. Jahrhunderts, um eben diese Gartengrundstücke so zu sichern für die Lebensmittelproduktion. Da gab es dann auch dieses Kleingartengesetz 1918, was eben dieses Recht auf die Gartenbewirtschaftung mit einem Stück Land gesichert hat. Und heute stehen wir vor ähnlichen Schwierigkeiten, dass es eben schwierig ist, um gerade in einer Stadt wie Bogota, so wo finde ich denn überhaupt Land, wo ich Gärtnern, wo ich bewirtschaften kann, ohne dass, wenn es einmal aufgewertet wird und verschönert wird, die Projekte dann wieder vertrieben werden. Das habe ich auch öfters, also kenne ich einige Fälle in Bogotá und Medellin, kam war dann das Grundstück, das erst total brach lag, wieder schön gemacht, es blühte was, es wächste was, dann wurden die Leute, dann kamen die Stadt oder Unternehmen und nein, jetzt wird da was gebaut und der Garten muss weg. Also dieser Faktor Land ist sehr umkämpft und ich glaube, das ist schon eine Parallele. Und eine andere Parallele auch das Thema Saatgut, das ist in Kolumbien sehr umkämpft wegen der Freihandelsabkommen mit der Europäischen Union, die da nochmal, also 2013 war dieses Freihandelsabkommen, wo dann eigentlich nur noch zertifiziertes Saatgut erlaubt ist, was eben von den Konzernen kommt, und der Saatguttausch eigentlich illegal ist, was aber eine Praktik ist, was die Kleinbauern und Kleinbäuerinnen schon immer gemacht haben. Und diese Agrobiodiversität, wie in Kolumbien gesagt wird, diese Nutzpflanzenvielfalt, die eben auch dort zustande kommt, aus dieser Mischung von Andinen, tropischen Ökosystemen, die ist dadurch extrem bedroht durch diese Freihandelsabkommen mit den USA und der Europäischen Union. Und in Deutschland, glaube ich, stehen wir auch vor einem ähnlichen Problem, dass eben diese, wenn wir gucken, welche Äpfelsorten es eigentlich noch gibt, dass diese Nutzpflanzenvielfalt auch stark bedroht ist durch die EU-Landwirtschaftspolitik. Und Da glaube ich, ist dann auch die Gärten so ein Ort, wo da wieder Bewusstsein dafür geschaffen wird, dass sich auch diese Parallele, dass dort wieder mehr an dieser Bildungsarbeit gemacht wird, so welche Sorten gab es hier eigentlich schon immer und was wird eben gerade passiert dafür ein Verlust an der Pflanzenvielfalt, was ja auch ein Ausdruck eigentlich der Kulturlandschaften ist, wenn es diese Vielfalt nicht mehr gibt. Und diese Vielfalt spricht ja auch für die Menschen und für dieses Wissen, was dahinter steht, hinter den verschiedenen Pflanzensorten. Also da sehe ich schon gemeinsame Bezugspunkte oder auch ähnliche Kämpfe, die wir dort und hier haben.
Ja, sehr interessant, und dass es gibt diese ähnliche Kämpfe, ne, zwischen in Kolumbien, Ähnlichkeit in Kolumbien und Deutschland. Und auch sehr interessant, dass du hast in der Vielfalt, wenn du Vielfalt sagst, du verbindest Vielfalt mit dem Wissen, ne, dass der Stadtgut und der Wissen, dass da auch drin steht, ne? Das ist auch ein Teil von der Vielfalt, ne? Die auch die menschliche Wissen über die verschiedenen Arten, die man anbauen kann. Und vor allem hier in Deutschland, man spricht viel über, in Deutschland und in Europa, man spricht viel über diese ganzen Probleme mit Vielfalt, mit der Artenvielfalt. Das ist jeden Tag ist weniger und weniger und weniger, ne? Das ist eine große Problem auf dem Land, aber auch in die Städte, und deswegen finde ich sehr gut, dass diese Urban Gardening konnte auch eine Bewegung sein, dass Vielfalt in die Städte bringt, weil wir sind in der Städte irgendwie sehr gewohnt und nur Bäume zu sehen, um die Stadt schön zu machen, ne? So Bäume da, die überhaupt keine Essen produzieren, keine Nahrungsmittel, vielleicht Blumen, aber ich meine, es gibt Städte, die sind sehr grün, weil sie haben sehr viele grüne Fläche, aber wenn wir Gardens, Urban Gardens in die Städte entwickeln, da wird die Vielfalt einfach größer, und das bedeutet eine größere Artenvielfalt für das ganze Land auch, ne, für die ganze Erde.
Genau, und was ich da spannend fand, war, dass diese Vielfalt gleichzeitig in den Gärten war, aber auch von den Menschen kommen, weil oftmals sind es auch bestimmte Sorten jetzt in Kolumbien, so eine bestimmte Maissorte, die es in einer bestimmten Region gibt, die jetzt dann mit den Menschen eben nach Bogota gekommen ist, und da findet so ein Austausch statt. Also so praktisch bringen die Menschen so diese Maissorte zum Beispiel mit, aber auch ihr Wissen darum. Und so ist es die Vielfalt der Menschen, aber auch der Pflanzen. Und wenn wir jetzt gucken, in Deutschland ist ja zum Beispiel eines der ersten Gartenprojekte jetzt der neueren Bewegung waren die internationalen Gärten in Göttingen. Die wurden 1996 gegründet, und da war eine Irakerin dabei, ein Mann aus Äthiopien, und die haben so diesen ersten interkulturellen Garten gegründet. Jetzt gibt's ja dann mehrere hundert da vorne in verschiedenen Orten Deutschland, aber sie haben auch praktisch ihr Wissen und so ihre Praktiken aus diesen Regionen mitgebracht, und da findet auch in den interkulturellen Gärten dann dieser Austausch statt an Rezepten und auch an diesen Gerichten und bestimmten Sorten und Zubereitungsvarianten, was die Leute von den Regionen mitbringen, und dann hier ein Austausch kommt, und das macht dann auch einen richtig vielfältigen Garten aus, würde ich sagen.
Ja, eine Pflanzenartenvielfalt und auch Kulturen.
Genau.
Ja, super. Vielen Dank für diese sehr gute, sehr spannende Thema. Leider müssen wir jetzt eine Musikpause machen, weil nicht leider, aber wir müssen eine Musikpause machen. Und dann kommen wir wieder mit dem letzten Teil von diesem Interview mit Birgit Heunle. Hallo, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Und jetzt kommen wir mit dem letzten Teil von dem Interview mit Birgit Heunle, Biggie. Und Biggie, ich wollte mit dir reden in diesem letzten Teil von dem Interview über, was sind die, oder welche sind die Visionen, die du siehst zwischen Urban Gardening und zum Beispiel der Reduzierung von Konsum in dieser super Konsumgesellschaft. Und auch mit der Beziehung mit der partizipative Demokratie, ja, und Individualismus. Und ich sage das, weil wir sind in einer Epoche, wo man hat die Gefühl, dass die Gesellschaft sehr individualist ist. Die Leute fühlen sich irgendwie einsam. Und ich verbinde das mit diesem Konzept von partizipative Demokratie, wo die Leute, wenn ich mich einsam fühle, wenn ich keine Verbindung mit anderen Menschen habe, fühle mich irgendwie Ohnmacht oder habe ein Gefühl von Machtlosigkeit und dieses Gefühl von Hilflosigkeit und eine mangelnden Einflussmöglichkeiten in die ganze politische Arena. Und ich finde das sehr, sehr wichtig heutzutage, wo wir stehen in eine Lage, wo viele Leute einfach glauben nicht mehr in der Politik und in die Politiker. Es ist schon nicht ein Geheimnis, dass viele Menschen einfach, ich meine, es ist, die Politiker repräsentieren, wir fühlen uns irgendwie nicht mehr repräsentiert von der Politik. So, wie siehst du die Urban Gardening und diese Bewegung und alles, über was du gesagt hast, zum Beispiel über diese die Leute ist ein Urban Garden ist ein Ort, wo die Leute etwas zusammentun und auch Beziehungen bilden und Vielfalt kulturelle und auch Artenvielfalt schaffen, reproduzieren. Ich weiß nicht, vielleicht ist eine zu große Frage, aber
ich versuch's mal. Genau. Also es waren ja, glaube ich, zwei Fragen auf Bezug auf den Konsum, aber auch inwiefern kommen ausgehend von den Gärten Potenziale zur Stärkung partizipativer Demokratie. Und ich denke, das erste mit dem Konsum ist, glaube ich, auch das Interesse, was viele Leute dazu bringt, mit dem Gärtnern anzufangen, die eben wieder so diese Erfahrung machen wollen, Dinge selber zu machen und nicht einfach so im Supermarkt zu kaufen. Also ich glaube, gerade hier ist das für viele Menschen auch eine Motivation, so, das kann ich aber auch selber, das muss ich jetzt nicht unbedingt kaufen, und dann erfährt man regelrecht, was man nicht alles auch selber machen kann, also sei es von Wildkräuterpesto, Tees und so weiter, und auch die Beete, Hochbeete selber machen, muss man auch nicht kaufen, Erde selber zu kompostieren und eben dann auch so Sachen wie Saatgut, was ich dann nicht kaufen muss. Und da ist, glaube ich, auch der Austausch dann im Garten sehr spannend über diese Möglichkeiten des Do-it-yourself und selber machen. Und gerade eben in Bezug auf partizipative Demokratie Also da habe ich eben gerade in Bogota viele Beispiele gesehen, weil wirklich so, wie ich beschrieben habe, die Gärten so den Ausgangspunkt gebildet haben. In dem Moment, wo ich da die Erde bearbeite, verwurzel ich mich auch mehr mit dem Ort und setze mich dann mehr dafür ein und auch, wo die Gärten so ein bisschen diesen Ort des Austauschs bilden können. Also ja, auch nicht in jedem Fall hundertprozentig so, aber es ist schon dieses Potenzial auf jeden Fall da. Und ich glaube auch in Deutschland kam viel auch von den Stadtgärten raus, so für dieses Recht auf Stadtbewegung, auch wieder die Frage, wie diese Frage der Demokratie auf die kommunale Ebene zu holen, ne? Auf die lokale Ebene, wo wir auch tatsächlich selbst mehr entscheiden und mitbestimmen können, weil Europa ist ja auch sehr weit weg. Aber hier vor Ort in unserer Stadt können wir doch oft mehr bewegen. Und da gibt es ja von den Gärtnern auch schon Bewegungen, die es dann kritisch gegenüber Gentrifizierungs-, also Verdrängungsprozessen in der Stadt sind, weil man immer aufpassen muss, dass die Gärten nicht selbst dazu beitragen, zu den Verdrängungseffekten. Und was ich auch ganz viel sehe und erlebe, ist eben, dass auch von den Gärten oder wenn man es ein bisschen weiter fasst, solidarische Landwirtschaft, auf die Frage mehr gestellt wird, woher kommt das Essen in unsere Stadt und auch die Entscheidungsmacht darüber mehr wieder auf die lokale Ebene zu holen. Also da gibt es jetzt ja auch so Projekte wie diese kommunalen Ernährungsräte, dass sich eben Initiativen zusammentun, die eben wieder für, also Köln, Berlin waren so die ersten mit den Ernährungsräten, bestimmen möchten, woher kommt eigentlich das Essen in unsere Stadt und inwiefern können wir da das auch mehr demokratisieren, diese Fragen, was ja auch schon ganz konkrete Dinge im Flächennutzungsplan betrifft, so wird jetzt dieser Acker versiegelt und es kommt der nächste Supermarkt drauf oder bleibt das eben als Fläche für Lebensmittel für die Landwirtschaft weiterhin bestehen und das sind ganz viele, also gerade so, ich wohne ja in der Nähe von Stuttgart, ganz viele Fragen, die dann auch, wenn die Städte wachsen, so eben Fragen betreffen, ja, wofür werden jetzt die Flächen eingesetzt? Und das sehe ich durchaus Potenziale, dass halt diese Gärten das Problem zwar nicht lösen, aber eben das Bewusstsein schaffen, können wir nicht eben diese Ernährungsfrage auf lokaler Ebene mehr demokratisieren und uns da mehr Entscheidungsmacht auf die lokale Ebene holen, anstatt dass es nur den Standortkalkülen von Supermärkten überlassen wird, diese Frage. Und ich denke, diese Ernährungsfrage ist schon entscheidend, also auch Ernährungssouveränität. Das merken wir momentan vielleicht in Deutschland nicht, weil man kann alles im Supermarkt kaufen, aber in Wirklichkeit sind wir auch ziemlich abhängig davon, und von diesen ganzen Ernährungs- oder Lebensmittelketten, die global gespannt sind, wo aus allen möglichen Ländern Lebensmittel eingeflogen werden. Und das schafft eigentlich eine Abhängigkeit, ist sehr unökologisch. Und da wäre schon die Frage, inwiefern wir uns da mehr diese Entscheidung wieder mehr auf die lokale Ebene holen können. Und da sehe ich viel Potenzial eigentlich in diesen Ernährungsräten und dass da die Gärten da ein bisschen den Ausgangspunkt bilden können, um diese Fragen auch mehr im öffentlichen Raum zu stellen.
Ja, ich finde eigentlich auch, dass wir haben diese Frage, woher unsere Essen kommt, ist vor allem sehr, sehr, sehr wichtig und nicht nur, weil wir wissen schon, es ist nicht ein Geheimnis, dass unsere Landwirtschaft, globale Landwirtschaftssystem, Nahrungsproduktionssystem, mit Nahrungsmittelproduktionssystem ist nicht ökologisch, zerstörte Umwelt, Klimawandel und die ganze Geschichte. Aber ich glaube, in die Städte, auch hier in Deutschland, irgendwie die Leute haben die Verbindung mit die, woher kommt die Essen, verloren. Einfach hier in Ulm zum Beispiel, die Verbindung zwischen die Stadtvölker, der Stadtmenschen und der Land, ne, und die Landwirte ist schon, es gibt keine Verbindung mehr, weil die Leute haben irgendwie das verloren. So, als du gesagt hast, ich glaube, es ist eine unglaublich, sehr, sehr wichtige Frage, und das genau bin ich sehr einverstanden mit dir, total einverstanden mit dir, dass die Demokratie fängt da an, auch, ne, an der lokalen Ebene. Birgit, vielen Dank für deine Zeit. Leider haben wir keine Zeit mehr. Danke, dass du die Zeit genommen hast und deine Wissen mit uns geteilt hast. Und ja, ich hoffe, wir konnten eine weitere Sendung mit dir machen.
Immer gerne. Danke für die Einladung.
So, das war das Interview mit Birgit Heulen und die Ende von unserer Sendung heute über Urban Gardening. Ich wollte nur sagen, dass Urban Gardening ist eine weltweite Bewegung. Wir können urbane Gärten in alle großen Städten mittlerweile finden. Es ist eine Bewegung, die Leute empowern, und eine Bewegung, wo die Individuen, sie fühlen sich, dass sie können was Lokales machen und sich politisch engagieren. Eine große und sehr wichtige Frage ist, dass viele von den Leuten, die in dieser Bewegung mitmachen, ist, woher mein Essen kommt und die ganzen Folgen, dass unsere globale Nahrungsmittelproduktion verursacht, natürlich. Urban Gardens in Kolumbien sind Orte der Bewegung und auch hier in Deutschland. Es gibt viele Ähnlichkeiten in den Urban Gardens hier in Deutschland und in Kolumbien. Und natürlich ist ein Ort von Vielfalt, kulturelle und auch Artenvielfalt. So, das war's für heute. Verantwortlich für diese Sendung war ich, Alejandro Ceballos, und ich hoffe, dass wir sehen uns in die nächste Sendung. Einen schönen Abend. Und wir hören uns.